Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Eingeführt, ausgesetzt, abgeschafft. Das ist die Chronologie der für alle geltenden Corona-Impfpflicht in Österreich. Herr Dr. Martin Sprenger, wo sonst noch auf der Welt hat es überhaupt so eine allgemeine Corona-Impfpflicht gegeben?
Ja, bin mir gar nicht sicher. Ob in Europa, glaube ich, also wie es auf der Welt ausschaut, weiß ich nicht. Es gibt ja durchaus Länder mit Diktaturen und so. Also kann schon sein, dass da,
Tadschikistan, ne?
Kann schon sein, dass da irgendwo was war, ja. Aber also in Europa hat ein Land mit einer allgemeinen Impfpflicht geliebäugelt, das war Deutschland, ja, und die haben das dann relativ rasch abgeblasen. Ja, und es war eine politische Entscheidung, es war ein Deal, das war von Anfang an klar. Das war sozusagen Impfpflicht gegen Lockdown. Aber es war von Anfang an klar, dass das ist ein totes Pferd, ja, aber dieses tote Pferd kann enormen Schaden anrichten. Und genau das ist passiert. Deswegen habe ich mich auch von Anfang an sehr stark dagegen ausgesprochen. Und es war ja dann das Impfpflichtgesetz, das hat man ja dann kommentieren dürfen, sozusagen Einspruch, und das habe ich dann gemacht, ja. Und das war dann auch sozusagen die zweitmeist unterstützte Eingabe, ja, gegen das Impfpflichtgesetz. Und habe versucht, das einfach zu begründen, warum ich da dagegen bin, ja. Und es gibt
Aus welchem
reihenweise
Grund sind Sie
wissenschaftliche Gründe
dagegen?
dafür.
Die Top 3 Gründe.
Die Top 3 Gründe ist, also eine Impfpflicht bei einer Impfung, die keine sterile Immunität erzeugt, also die Übertragung des Virus nicht verhindern, macht keinen Sinn. Ja, das war die Pockenimpfung, hat das geleistet, aber die SARS-CoV-2-Impfungen können das nicht. Der Virus mutiert, ja, also verändert sich ständig und er lässt sich nicht eradizieren. Ja, also du kannst ihn nicht, mit der Impfung du kannst ihn nicht auslöschen. Ja. Die Pockenimpfung konnte eradiziert werden, weil das Pockenvirus ein ganz stabiles Virus ist, das sich nicht verändert, die Impfung sozusagen eine sterile Immunität erzeugt, dass du keinen anderen mehr anstecken kannst. Und dadurch kannst du mit der Impfung quasi die Pocken eradizieren. Das ist bei SARS-CoV-2 nicht illusorisch. Also das war von vornherein klar. Ja? Und ein Hauptgrund dagegen ist ja eigentlich, dass du sozusagen mit der Impfpflicht natürlich auch jetzt auch wieder unerwünschte Effekte hast. Ja? Und die Hoffnung der Regierung war ja, mit einer Impfpflicht Ungeimpfte unter Druck zu setzen, dass sie sich impfen lassen. Und da habe ich ihnen gleich gesagt, ihr werdet überrascht sein im Nachhinein, dass ihr genau den gegenteiligen Effekt erreicht. Und ich habe recht behalten.
Ja.
Ja? Sie haben genau den gegenteiligen Effekt erreicht.
Wie schätzen Sie jetzt das Impfpflicht aus in Österreich ein? Was sind die Hintergründe
Ja, ist
aus
wieder
Ihrer
eine politische
Sicht?
Entscheidung. So wie die Einführung eine politische Entscheidung war, war auch die Beendigung eine politische Entscheidung. Und sie haben es halt nur vor der Sommerpause machen müssen, dass sie da jetzt nicht noch mehr Schaden anrichten. Es ist halt unglaublich scheinheilig. Ja. Speziell jetzt, ich würde jetzt mal sagen, speziell von den Grünen und auch von den Neos und von der SPÖ empfinde ich es als unglaublich scheinheilig, ja, weil die haben da mit vollem Bewusstsein Anfang Februar 2022 bei etwas mitgestimmt, wo sie gewusst haben, das ist ein totes Pferd. Und sie haben, also, und meiner Meinung nach, ja, aber dem vollen Bewusstsein, welchen Schaden sie damit machen, ja. Also die haben dem Impfgedanken, dem Vertrauen in Impfungen mehr geschadet, und zwar auf Jahre und Jahrzehnte, als es, glaube ich, Impfgegner in den letzten Jahren und Jahrzehnten jemals geschafft haben. Das war eine der schädlichsten Maßnahmen für Vertrauen in Impfungen und den Impfgedanken, den wir in Österreich jemals erlebt haben. Und die Verantwortlichen sind sich dessen aber, glaube ich, noch gar nicht bewusst. Ja? Aber also das muss man sich einmal vorstellen. Du machst eine willkürliche politische Entscheidung, du findest auch wieder Expertinnen und Experten, die das beklatschen, und du zerstörst das Vertrauen in Impfungen mehr, ja, als je zuvor irgendwas anderes das Vertrauen jemals zerstört hat. Und es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, vertrauensbildende Gespräche von Ärztinnen und Ärzten brauchen, um das wieder aufzubauen. Und das erschüttert mich, ja. Und das würde ich sogar als wirklichen Kollateralschaden bezeichnen, ja.
Offiziell gelten nach 2 Jahren Pandemie in Österreich und Deutschland fast ein Drittel der Bevölkerung als genesen. Die Dunkelziffer ist sicherlich deutlich
Das ist zwischen
höher.
veraltet.
Ich schon.
Inzwischen sind wir bei 80%. Das ist wirklich ein
Tatsächlich,
Viertel.
wir sind
Drei Viertel gelten als
drei
genesen.
Viertel
Ja.
gelten. Okay.
Ja, so schnell geht's, so schnell geht's. Omikron, ja. Also man
Wann ist
schreibt
Ihr
ein
Buch
Buch.
rausgekommen?
Im März, glaube ich,
Das
habe
ist
ich
ja
es
irre.
abgedatet. Ja. Ja, ist irre, ja. Ist irre.
Ja,
Es ist
was hat das
unglaublich,
jetzt
ja.
zu bedeuten? Was hat es vor allem mit den unsichtbaren Genesenen auf sich?
Ja, ich glaube, das spielt halt überall rein. Ja. Das spielt ins Risikomanagement hinein, wenn ich einfach weiß, dass fast 80%, ja, sagt ja auch die EU-Kommission, sagen viele andere auch, also über drei Viertel der Bevölkerung zumindest einmal, manche sogar mehrmals sich infiziert haben, dann haben wir ja wir haben ja ganz viele Personen, die einmal, zweimal, dreimal, inzwischen schon viermal geimpft sind. Also in Summe haben wir fast 100% Personen haben in irgendeiner Form ein immunologisches Ereignis gehabt, ja, sei es eine Impfung oder eine Infektion. Das gibt da gewisse Beruhigung. Ja? Also das bedeutet, so heftig kann es jetzt nicht mehr kommen. Aber das muss natürlich auch dann alles sozusagen auch in alles mit hineingerechnet werden. Und jetzt bleiben wir mal bei den Kindern und Jugendlichen. Ja? Also wir haben ja zugelassene Impfstoffe ab dem 5. Lebensjahr und ich bin ja, ich sage ja, wenn jemand ein Kind impfen will beim zugelassenen Impfstoff, ja, dann sollen es die Eltern machen. Ja? Also das sollen sie es machen. Es ist ja zugelassener Impfstoff. Wenn sie es gut mit dem Kinderarzt besprochen haben und der irgendwie das aus welchem Grund er immer auch gut findet. Aber ein gesundes Kind. Nur mal, die meisten, also 80-90% der Kinder haben eine Infektion durchgemacht und ein gesundes Kind, das eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat, ist meiner Meinung nach wirklich gut geschützt. Ja.
Ja.
Und das muss man natürlich auch jetzt bei dem Argument, empfehlen wir eine Impfung oder nicht, das ist jetzt wieder Aufgabe der Impfkommissionen, das muss man mit einbeziehen. Ja. Und das passiert meiner Meinung nach auch viel zu wenig. Ja. Also wir reden viel zu wenig über diese fühlenden, genesenen Kindern und Jugendlichen, aber gerne auch Erwachsenen. Also ich gebe noch ein Beispiel, in Norwegen zum Beispiel sagen sie, wenn ein unter 65-Jähriger zwei Impfungen hatte und eine Infektion,
reicht es, oder?
Ja, dann reicht das.
Ja.
Also der braucht weder eine dritte Impfung noch eine vierte Impfung.
Ja. Ja.
Und das ist jetzt der typisch skandinavische, dieser vernünftige Zugang. Ja? Die sagen, jedes immunologische Ereignis zählt, eine Infektion ist ein immunologisches Ereignis, eine Impfung ist ein immunologisches Ereignis.
Genau.
Die Norweger würden auch sagen, wenn du dich einmal geimpft hast, oder vielleicht infiziert warst 2020, dann hast du impfen lassen, dann hast du nochmal infiziert, dann ist drei immunologische Ereignisse. Das ist wie drei
so,
Impfungen. Ja.
Also so ich als Laie würde das auch so addieren.
Ja, keep it simple. Ja. Aber wir können jetzt nicht keep it simple machen, sondern wenn man auf die AGES-Homepage schaut, dann muss man ungefähr 5 Minuten runterscrollen, ja, um alle diese Kombinationen von vielen Infektionen und Impfungen in unterschiedlichen Reihenfolgen und keine Ahnung, diesen Tohuwabohu zu verstehen, ja.
Wie geht's weiter? In diesem gleichnamigen letzten Kapitel Ihres Buches zitieren Sie eine Professorin der Stanford-Universität sinngemäß: Mal sehen, ob wir als demokratische Bürger und freie Menschen noch in der Lage sind, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, nach Glück zu streben und von Schaden abzusehen, ohne den autoritären Versuchungen zu erliegen, die Demokratien in der Vergangenheit zu Fall gebracht haben. Boah, das ist schon heftig.
Ja, ist eine gute Aussage. Ich hab eh versucht, möglichst gute Zitate ins Buch hineinzunehmen, weil manchmal ist es besser, man lässt jemand anderen sagen, als man sagt selber, außerdem sagen es die noch viel besser. Ja. Da denke ich mir, das gehört jetzt da rein. Und ich finde, das ist ein gutes Zitat, weil das ist, glaube ich, wir haben uns jetzt über Jahrzehnte meiner Meinung nach eine Gesellschaft, eine sehr offene, freie Gesellschaft erarbeitet. Ich glaube, das ist ein hoher Wert. Ja? Also nicht nur die Demokratie, sondern auch unser Solidaritätssystem, unser Gesundheitssystem, unser Sozialsystem, dass wir eine friedliche Gesellschaft sind, dass wir feiern können auf der Straße, dass wir ein Donauinselfest haben. Ja? Also das sind ja alles Dinge,
ja,
die haben einen hohen Wert.
Apropos, ich glaube, unser Gesundheitsminister hat irgendwie gemeint, es ist keine so super Idee. Aber
ja,
trotzdem.
Ja, es ist keine. Es ist findet im Freien statt. Also. Also, aber nochmal zurückzukommen auf dem, und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, ja, weil es gibt so Tendenzen, wo man so das Gefühl hat, das könnte uns verloren gehen, ja, und das, also in der Pandemie habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der Staat wieder mehr Kontrolle übernehmen will, das ist ja durchaus legitim, aber er muss dann nach der Pandemie auch die Dinge wieder zurückfahren, und das wissen wir aber von vielen anderen Ereignissen, dass uns eben auch viele Dinge erhalten bleiben. Ja? Also,
was verstehen Sie unter autoritäre Versuchungen?
Ja, also ich glaube, diese drei, zum Beispiel der grüne Pass, ja? Dieser Impfpass, der dann irgendwie die Eintrittskarte ist ins Kino, ins Theater.
Ah.
Das halte ich schon für, das ist schon echte staatliche Kontrolle, ja. Wenn das noch dazu mit einem Ausweis verbunden wird, ja, dann musst du noch quasi, du zeigst einem Wildfremden deinen Impfstatus und dann musst du quasi noch ausweisen. Das ist schon irgendwie
gell?
Vollkommen verrückt. Ja.
Was sollten wir aus Corona gelernt haben?
Boah, bleiben wir mal so auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Ja. Also ich glaube, das ist das, also versuchen wir es simpel zu halten. Ja. Ich glaube, dass man aus so einem Ereignis lernen sollte, dass man nie aufhören soll, miteinander zu reden. Ja, das ist ein bisschen das, was wir zwei jetzt machen, ja. Dass man auch immer Meinungen austauscht, ja, dass man Sichtweisen austauscht, Betroffenheiten austauscht. Also ich glaube, wir hätten von Anfang an das Miteinander reden fördern müssen, ja, weil auch in einem Ort, ja, der eine verliert seinen Job über Nacht, ja, der hat sich das niemals gedacht, ja, er war halt, keine Ahnung, war Musiker, ja, oder er war Wirt und plötzlich ist alles zu. Und der andere weiß gar nicht, wo er seine Vorradl hergegangen, der Softwareentwickler verdient Mörder, ja, und das Testcenter verdient Mörder, ja. Und plötzlich entsteht so eine Spannung, eine Kluft in
Ja,
dieser ehemals friedlichen
Ungleichgewicht.
Community. Und aber wenn die anfangen miteinander zu reden, ja, und der eine dann sagt, und es zipft mich so an, ja, und der eine sagt, du, ich hilf da, ja, oder zumindest ich horch dazu, ja, oder alleinerziehende Mutter sagt, ich halte es nicht mehr aus, ja, ich bin schon seit 3 Wochen daheim, weil mein Kind ständig daheim ist, weil es ständig irgendwas in die Quarantäne geschickt wird. Den Zorn muss man quasi auch irgendwo, oder auch Unsicherheiten, das kann man kann, glaube ich, sozial viel kompensieren, wir sind ja soziale Wesen. Ja, das kann man mit dem Partner machen, mit der Familie machen, aber ich glaube, dass man das viel mehr fördern hätte müssen, dieses Miteinander reden. Und
Hätte auch
ich glaube, das
vielleicht
sollte man gleich.
Ängste minimieren können, oder? Oder Ängste
Ja, klar, also
zumindest.
oder genau, Ängste nehmen, also die
Ja.
Dinge auch realistischer einzuschätzen, ja, so ein bisschen wieder vernünftiger zu werden. Also das würde ich mir wünschen, ja, und also es ist vielleicht ein bisschen naiv, ja, weil ich glaube, realistisch habe ich so das Gefühl gehabt, so das Gefühl, die Politik hat jetzt die Spielwiese der Gesundheit entdeckt. Und Gesundheit ist einfach ein sehr hohes Gut, das ist für uns alle ein ganz wichtiger Wert, mit dem kann man gut spielen. Und diese Spielwiese ist eine ganz gefährliche Spielwiese, weil sie halt irgendwo hinführen kann, wo man nicht hin will. Also sozusagen, man darf das Wort nicht so in den Mund nehmen, aber Gesundheitsdiktatur ist so ziemlich das Letzte, was ich brauche.
Ja,
Ja.
Dr.
Und auf dem.
Martin Sprenger, Arzt und Epidemiologe, Leiter des Universitätslehrgangs Public Health an der MedUni Graz. Mit welchen Fragen wurden Sie denn von Ihren Studentinnen und Studenten in letzter Zeit konfrontiert?
Die Frage, die immer alle stellen, ist, wie geht's weiter, ja?
Ja.
Und das weiß ja niemand, ja. Ich habe mich auch oft getäuscht, ja. Ich war dann oft zu optimistisch, ja, oder du rechnest halt mit irgendwas nicht. Manchmal habe ich auch gedacht, das werden sie nicht machen und dann haben sie es doch gemacht,
Wie
ja.
zum
Und dann
Beispiel?
denkst du, ja, ich hätte mir nie gedacht, dass wir nur mal Schulen schließen. Das hätte man nie gedacht. Niemals. Also ich hätte mir gedacht, wir lernen das, was alle anderen Länder gelernt haben. Ja, also selbst die Schweiz hat sofort im Sommer 2020 gesagt, Schulen werden nicht mehr geschlossen. Was tun wir? Wir schließen die Schulen. Also das hätte man einfach nicht gedacht. Ja, ich hätte mir zum Beispiel niemals gedacht, dass es einen Lockdown für Ungeimpfte gibt. Das war für mich absolut ausgeschlossen, dass Österreich, das Land Österreich, in dem ich lebe, wo ich meine Steuern zahle, dass das eine Gruppe, eine Bevölkerungsgruppe ausschließt, wofür es keine wissenschaftliche Begründung gibt, was reiner Populismus ist. Und noch einmal, da haben die Grünen mitgestimmt. Ja? Die Partei, wo ich quasi affin bin, ja? Und das hätte man niemals gedacht. Also ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass sowas, das kann man gar nicht begründen, ja? Das kann man auch nicht entschuldigen. Ja? Das ist auch mit nichts zu entschuldigen. Und
Apropos, niemals dran gedacht. Wie bitteschön kommt man nach einem Jahr Studium an der BOKU Bodenkultur auf die Idee, Medizin zu studieren?
indem er seinen Zivildienst bei der Rettung gemacht hat und
Na
ganz fasziniert
wirklich?
ist.
Ah,
Ja,
lustig. Ja,
ich
davon
war
hat
einer
man
der
schon
ersten
öfters gehört.
Zivildiener, ja, einer der ersten Zivildiener und bin Rettung gefahren in Brenner, in Steinach am Brenner in Tirol und war so fasziniert von den Hausärzten. Waren damals alles Hausärzte, alles Männer, aber ich war so
Ja.
fasziniert von denen, wie ruhig die geblieben sind und die haben uns ja damals noch mit der Rettung begleitet bei Notfällen. Dann habe ich mir gedacht, nach einem Jahr BOKU habe ich mir gedacht, ich fühle mich berufen, Mediziner zu werden.
Das ist
Ja,
schön.
und das war eine gute Entscheidung. War eine gute Entscheidung. Es war dann auch eine gute Entscheidung, nach Neuseeland zu gehen und eine Public Health Ausbildung zu machen.
Habe ich
Das war
gelesen,
auch eine
ja.
gute Entscheidung, weil die hat mich dann irgendwie so in diese Sphären geführt,
Aha.
in diese Denkwelten, wo ich jetzt irgendwie auch in der Pandemie hineingerutscht bin.
Und gute
Aber ich finde,
Debatten führen können.
ja, aber ich find eben diese Sichtweise, dieses Big Picture, was wir jetzt auch schon jetzt versuchen, behalte den Hut ja immer auf, ja, ich versuche ja den nicht
Ich
runterzunehmen,
merk's
möglichst nicht.
eh.
Ja, und aber dass das eben auch eine wichtige Perspektive ist, weil wir eben ganz viel als Gesellschaft funktionieren, ja, als Kollektiv, als soziale Gruppe. Und es gibt kleine Kollektive, das ist in Partnerschaften, Familien, Nachbarschaften, Kollegenschaften, dann Kommunen und dann gibt es uns halt noch als Nation. Ja? Und das haben wir in der Pandemie meiner Meinung nach auf der Perspektive waren zu wenig unterwegs. Das wäre eigentlich Aufgaben der Sozialwissenschaften gewesen und die waren halt zu
Ja.
ruhig. Aber ja.
Ja. Wie sind Sie denn aufgewachsen, Martin Sprenger? Geboren waren am 7. Dezember 1963 in Chur,
Ja,
wenn
ist
ich
schon
das
lang her.
richtig
Ja.
ausspreche, Hauptstadt des ostschweizerischen Kantons Graubünden, älteste Stadt der
Genau.
Schweiz, Bischofssitz. Ja.
Ja, schöner Ort, immer noch. Ja. Ja, das war, weil mein Vater hat dort gearbeitet. Und dann nach Tirol, ja.
Ja.
Und dort Volksschule gegangen. War der
Ihr seid komplett
jüngste Volksschüler, glaube ich.
nach Tirol gezogen, oder was?
Ja, wir sind nachher nach Tirol gezogen. Ich war
Ja.
der jüngste Volksschüler Tirols. Und ich war der jüngste, ich hab einen
Wie geht
Rekord. Ich
es?
halte einen Rekord. Ich halte
Echt?
einen Rekord. Bin mir ziemlich sicher, ich bin der jüngste HTL-Absolvent ever in Österreich.
Warum, mit welchem Alter abgeschlossen?
Na, weil ich mit 5,5 eingeschult worden bin,
Ja.
ja, und halt dann ganz, ganz normal halt durch die Schule gegangen bin.
Ja.
Also ich hab noch niemanden getroffen, der jünger war bei der HTL-Matura. Ja.
Wie fürs
Und
Kerlchen sozusagen. Viel frische Luft
ja, eh.
bekommen in der Kindheit und viel Bewegung und
Ja, aber.
Abenteuer.
Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ja, na, das meine Mutter hat gesagt, der muss in die Schule, den halte ich nicht mehr aus. Ja. Der hupft nur immer dumm. Ja.
Ja, geprägt
Aber.
haben sie ja besonders und mit Sicherheit, Zitat, am meisten die Eltern. Inwiefern denn?
Ja, also das glaube ich bei uns, bei vielen von uns so. Ja. Also, bei uns war halt. Es war halt klassisch, der Vater hat viel gearbeitet, ja, und die Mutter war quasi für uns da, hat auch viel gearbeitet im Büro von meinem Vater, aber sie war halt auch viel für uns da. Und der Vater war aber auf der anderen Seite der mit uns am Wochenende in den Berg gegangen ist, ja. Und ja, also unglaubliche Abenteuer erlebt, ja. Also mein Vater in die Berge zu gehen, das war schon als Kind ein Abenteuer. Also wir haben uns da, also es war, also man könnte sagen, es war richtig wild manchmal, also mir persönlich, mir hat das immer getaugt. Und wir waren auch mit den Ski unterwegs. Das war halt damals eine Ausrüstung, die kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und also von dem her war es, und wir sind von der Schule heimgekommen und halt raus in den Wald. Wir waren teilweise Banden von 10, 15, Kindern
Na, ist
unterschiedlichen
das
Alters. Da haben
cool.
wir, ja, da haben wir die Fünfjährigen mitgeschleppt und da sind halt teilweise, ich weiß nicht, wir haben einen Anführer gehabt, ja, und der war eigentlich konstanter Anführer, der hat sich das nicht nehmen lassen. Ja.
Wie ist das
Also,
heute so? Sind wir zwei Kinder, die sind, warte, muss nachschauen, 8 und 10
8 und 10
aktuell.
sind sie.
Die
Ja,
sind
ja.
wahrscheinlich nicht mit
Ja,
8 unterwegs, oder?
nicht mehr so wild.
Na,
Na,
das
na,
wäre
schon
es
auch ein
ruhiger
Rudel, ja,
geworden.
aber das kannst du nicht. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Na, überhaupt nicht. Na, nee.
Aber
Aber
was versuchen Sie Ihren Kindern
das, ich glaube, das.
vorzuleben, damit sie auch ihren Platz in der Gesellschaft finden und vor allem glückliche Erwachsene werden?
Ich glaube, jedes Kind braucht, ich denke mal, viel Liebe und eine behütete Kindheit. Auf der anderen Seite soll es auch nicht zu behütet sein. Also
Ja.
jetzt speziell auch 10-Jährige, die haben eh schon sehr viel einen eigenen Schädel und können auch schon Verantwortung übernehmen. Ich glaube, man hofft halt, dass sie viel Liebe zur Natur mitkriegen, unsere, ja, und zu Tieren und zu Pflanzen. Also das ist schon, was mir wichtig ist, ja. Und ja, und dann der Rest passiert eh von selber, ja. Also dass sie auch wirklich soziale Wesen aufwachsen, ja, dass das Leben eben auch aus Geben besteht. Und also ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht so beschreiben, ja. Das da passiert ganz viel von selber, weil ja auch wenn Kinder andere Kinder haben, und das ist jetzt wieder zur Pandemie, also wir haben das Rudel nie getrennt, ja. Also das war von Anfang an klar, und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir sehr vernünftige sozusagen Umgebung haben und Freunde haben, die gesagt haben, die Kinder, das Rudel wird nicht getrennt, das wird nicht getrennt. Ja. Das ist einfach viel zu wichtig, dass die sich haben, und das war gut. Das
Ja.
war, glaube ich, eine sehr, sehr weise Entscheidung.
Mein Leben ist ständige Veränderung, haben Sie mich im Vorfeld wissen lassen. Veränderung inwiefern?
Kalendarisch werden wir ja alle älter, ja. Biologisch halt, versuchen wir irgendwie dagegen zu halten. Aber man, ich habe jetzt dreimal meinen Beruf geändert, ja, aber ansonsten, ich glaube, Veränderung ist ja was Schönes, oder? Also ich versuche schon, es gibt schon Routinen, aber ich versuche dann schon immer wieder neue Sachen zu
Erfordert
probieren.
aber auch einen gewissen Mut.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie im Leben, erstens, wenn man dann schon privilegiert ist, ja, also mit einem Medizinstudium, was soll man da noch passieren? Ja? Also da die Entscheidung zu treffen, du gehst quasi nach Neuseeland und lässt alles hinter dir, ja, und lebst wieder in einer kleinen Studentenbude, ja, 2 Jahre lang. Aber auf der anderen Seite, ich habe Neuseeland bereist und ich glaube, ich kenne Neuseeland besser als manche Neuseeländer. Ja. Aber das hat sich auszahlt, ja. Und denke ich mal, wenn man mal gesehen hat, dass sich das auszahlt, ja, dass man solche Dinge tut, ja, dann tut man es halt wieder. Also
Ja.
ich bin immer bereit für Abenteuer. Also dem ist es noch nie gescheitert. Also wenn man zu mir sagt,
Offenbar.
steigen wir aufs Radl und fahren wir mal irgendwo hin, ja, mal schauen, wie weit, dann ich bin dabei.
Sind die Kinder also draufgängerisch?
Also mein Sohn heißt Laurin. Der Laurin hat seinen ersten 2 Jahren mehr Nächte im Zelt verbracht als im eigenen Bett.
Wow.
Ja.
Ja,
Naja,
dem
es ist
ist
irgendwie
nichts
lässig. Naja, und
hinzuzufügen.
das hat ihn schon irgendwie geprägt. Ja. Also wenn wir sagen, wir gehen campen, ja, also da wird campen, Feuerharzen, Bachhupfen, das
Ja,
ist schon, also das haben wir jetzt eh wieder
sehr
gemacht letztes
cool.
Wochenende. Im Kärntner Maltertal kann ich
Ah,
nur
geh
jedem
wirklich.
empfehlen. Ja,
Ja,
also das kann ich jedem empfehlen. Ist ein Naturparadies, ein Kinderparadies, und da gibt es eben Bäche, da Gumpen springen, und also da sind's gern dabei, ja.
großartig. Ihr Lebensmotto lautet Leben und Leben lassen. Klingt auch wirklich schön, funktioniert aber doch nicht wirklich, oder? Auch wenn ich an die Geschichte mit der Standardredakteurin denke.
Ja, mein Gott, das ist, also das hab ich ja quasi unter Skurriles geparkt, ja. Also, aber ich glaube, Leben und Leben lassen bedeutet auch, dass man sich, glaube ich, dass man sowas auch mit Humor nimmt, ja. Also das ist ja dann irgendwie wieder witzig, ja. Also man ärgert sich kurz drüber, aber man findet,
Für
ich
alle,
find's
die
dann im
das
Rückblick.
nicht mitverfolgt haben, was ist da genau passiert?
Ja, es gab, also jeder hat im Leben skurrile Ereignisse, ja.
Ja.
Und in den letzten 2 Jahren gab es viele skurrile Ereignisse, aber das eine skurrile Ereignis war, dass ich sozusagen einen Artikel, auf einen, na, ich werde auf einen Artikel hingewiesen im Standard, also jemand schickt mir den und sagt, schau, liest du das durch? Und ich lese mir den Artikel durch und denke mir, also es war ein Angriff auf den Bildungsminister, der ehemalige
Bolaschek.
Rektor der Uni Graz, ja, Bolaschek, dass er irgendwie, dass die Masken wieder in Schulen eingeführt werden sollen, und dass es unverantwortlich ist, ja, und also quasi eine Forderung nach infektionsfreien Schulen. Und es war in einer Wortlaut geschrieben, die ich irgendwie problematisch gefunden habe. Und mir, Deppen, muss ich sagen, ja, fällt fast nichts Besseres ein, als quasi den gleichen Wortlaut umzudrehen, also zu spiegeln. Und quasi dieser Standardredakteurin an den Kopf zu werfen, ja, und zwar auf meiner Facebook-Seite, und haben wir eigentlich nichts dabei gedacht. Man dachte, sie polemisiert gegen den Polaschek, öffentlich als Kommentar in einer Zeitung. Ich polemisiere gegen sie nochmal mit dem gleichen
Ja, ich
Wortlaut, mit dem
weiß.
gleichen Wortlaut, und habe aber nicht drüber geschrieben, dass es der gleiche Wortlaut ist. Und das hat, glaube ich, niemand verstanden. Nicht einmal der Standard hat es verstanden, dass das der gleiche Wortlaut ist, ja, sondern sie haben sich gedacht, der beschimpft uns da, ja, und haben einfach das nicht gecheckt. Und ich hätte vielleicht groß drüber schreiben müssen. Achtung, das ist eine Spiegelung des Textes.
Ja.
Habe ich nicht gemacht. Und dann irgendwie, das war halt ein bisschen so ein Minenfeld, und dann gab es gleich 2 Anzeigen, ja, und ja, die beide nichts verlaufen sind. Aber
Ja, aber
es
trotzdem.
war. Ja, es ist wirklich, ich finde es jetzt im Rückblick witzig, ja, teilweise wieder symptomatisch, aber jetzt bleiben wir beim Leben und Leben lassen. Ich glaube, das besteht halt auch darin, dass man das Leben so nimmt, ja. Also das Leben hat großartige Momente, und das Leben hat halt weniger lustige Momente. Und ich bin zum Glück von ganz vielen Menschen umgeben, die das sehr gut beherrschen, ja, also die irgendwie das Leben so hinnehmen, wie es ist. Und wenn es am Berg regnet, dann regnet es halt. Also wir ärgern uns da nicht, weil wir können es eh nicht ändern. Ja?
So
Und
ist es.
wenn wir in eine schwierige Situation kommen am Berg, dann ist es lustig, weil wir meistens dann sehr humorig werden. Also wir kontern diese gefährlichen Situationen mit sehr viel Humor und machen uns dann wirklich, wir lachen dann, wenn wir quasi am Berg schlafen müssen, weil wir irgendwie zu dumm waren, dass wir geglaubt haben, das geht schneller. Und dann sitzen wir halt dort und frieren und müssen die Nacht rumbringen, aber wir machen uns lustig über uns selber. Ja. Und ich glaube, wenn man das nicht mit Humor nimmt, ja,
Geht
sondern da zum
alles
Streiten
leichter.
anfängt,
Ja.
das bringt überhaupt nichts, sondern das ist jetzt halt so passiert, ja, und da braucht man überhaupt nicht herumtun. Also ich habe so das Gefühl, das macht vieles leichter, und da kann ich mich halt auch über so diese Aktion vom Standard, finde ich inzwischen fast schon, das gehört eigentlich in ein Kabarett, ja.
In Ihrem Megafon-Kommentar im Mai 2019 haben Sie am Ende geschrieben, es wird Zeit, dass der Sommer kommt und der warme Wind für virusfreie Köpfe und Träume sorgt. Welche abschließende
Ja.
Botschaft haben Sie denn hier und jetzt für uns?
Ja, also den würde ich sofort wieder nehmen. Ja, also die hätte man vor jedem Sommer schreiben können. Ja, 2020, 2021, 2022. Der Sommer muss zur Regeneration genutzt werden. Und das haben zum Beispiel skandinavische Länder ihrer Bevölkerung genauso kommuniziert. Ja? Also lasst euch gut gehen, genießt den Sommer, regeneriert, feiert eure Feste, seid soziale Wesen, weil wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Ja? Es könnte wieder sein, dass es wieder sozusagen restriktiver wird und da braucht man die Kraft. Ja? Weil das ist das, was unsere Regierung noch nicht gelernt hat. Ja? Also dieses ständige Warnen und Angst hochhalten lässt uns keine Zeit für Regeneration. Aber wir brauchen Regeneration. Also wir brauchen das, um dann auch wieder quasi die Kraft zu haben, wenn sich irgendwas ändert. Und wir haben jetzt mehrere Dinge, die auf uns zukommen. Also im Herbst Leben wird sehr teuer. Viele Menschen werden sie ihr Leben immer schwerer leisten können. Wir werden viel mehr Armutsbedrohte haben. Wir werden im Herbst sehen, wie das weitergeht mit Energie und Heizen. Ja? Und also es kommen schon einige Dinge auf uns zu. Ja? Und ich glaube, umso mehr, glaube ich, muss man darauf achten, dass man jetzt auch mit unserer Energie sorgt. Also auch eine Gesellschaft hat eine Energie. Ja? Mit unserer Energie sorgsam umgehen. Ja? Dass wir uns als Gesellschaft nicht auseinanderbrechen. Weil wenn eine Gesellschaft auseinanderbricht, dann ist es für niemanden gut. Auch nicht für die Reichen oder für uns als Individuen. Weil auseinanderbrechende Gesellschaft bedeutet immer Konflikte, Gewalt, Kriminalität, Unzufriedenheit. Bedeutet vieles, was wir alle nicht haben wollen. Ja? Und ich hoffe, der Politik ist das bewusst. Ich bin mir nicht immer sicher, ob ihr das bewusst ist, ja? Aber ich hoffe, es ist ihr bewusst.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dr.
Die
Martin
Hoffnung stirbt
Sprenger,
zuletzt, genau.
vielen
Genau.
herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die
Sehr gerne.
Familie. Einen schönen Sommer und lieben Gruß nach Graz.
Ja, danke.